So, eben, so gibt es halt immer Überraschungen. Eben, was da morgen ist, weiß ich nicht. Morgen ist es, glaube ich, normal sein, weil das ist, glaube ich, nur heute der Tag. Die haben gestern angefangen schon und heute. Deswegen habe ich auch nicht mein Zimmer gehabt, das ich sonst immer habe. Und da alles, da musste ich auch schon umziehen. Und insofern setzt sich das dann einfach fort, dass das da ist. So. Ja, dann kommen wir. Achso, darf noch nicht. So, da kommen wir also heute zu dem Abschluss der vier Kardinaltugenden. Auf Griechisch heißt sie Sophrosyne. Das heißt also Besonnenheit, könnte man sagen. So von Besonnenheit. Im Lateinischen heißt es Temperantia. Und da steckt drin, eigentlich heißt das, die richtige Mischung herstellen. So wie bei der Temperatur auch. Da steckt also Tempus, die Zeit, und Templum und so. Diese Wörter gehören alle mit in diese Wortfamilie hinein. Wie man sagt, dann müsst ihr das übersetzen mit etwas in ein Ganzes fügen. Das ist eigentlich gemeint. Also die rechte Ordnung herstellen. Und deswegen fand Pieper das eben so etwas unangemessen, dass dann daraus also so dann Temperanzler geworden ist, wo er schreibt, das riecht so nach Schleimsüppchen oder so. Das ist aber eigentlich nicht gemeint, sagt er. Und er hat ja dann vorgeschlagen, Zucht und Maß dafür zu schreiben. Also Zucht im Sinne von Zuchterziehung, ziehen, nicht? Educatio, herausführen, das ist das, was da ja drin steckt. Und auf der anderen Seite das rechte Maß, das übernimmt er von der Temperatura, die dort drin steckt. Also einerseits die Zucht, das Erziehen, und andererseits die Bildung zum richtigen Maß. Es geht also um die Ordnung im Menschen selber. Wir hatten im Einzelnen selber, wir hatten ja bisher eher den Bezug bei der Klugheit, es ging um die Wirklichkeit im Ganzen zu erkennen, Gerechtigkeit, dem anderen seine Gerechtigkeit verschaffen, bei der Tapferkeit ging es darum, in gewisser Weise rücksichtslos sich selbst gegenüber zu sein und Schmerzen und Verletzungen unter Umständen auch den Tod auf sich zu nehmen im Dienst der Wahrheit. Jetzt ist das Besondere bei dieser vierten, und das betont er auch immer wieder, dass es dabei um einen selbst geht. Und deswegen kommen dann auch so seine antibürgerlichen Einstellungen da ziemlich so zum Tragen, dass er sagt, das sei eben halt die Tugend des Bürgertums, die dahin gehört, und das sei bezeichnend, dass die diese Sache von Zucht und Maß und nicht so viel so zur ersten Tugend gemacht haben, während das eben klassischerweise die vierte ist und nicht die erste, die dorthin gehört. Man könnte es auch so zusammenfassen, dass man sagt, es handelt sich um selbstlose Selbstbewahrung. Die Formel findet er dann. Also es geht nicht um mich alleine, sondern das kann man dann auf die Weise wieder unterbringen. Ich bin mir ja gegeben, ich bin ja ein Geschöpf und habe deswegen, jede Gabe ist eine Aufgabe, also die Pflicht, das auch wieder ordentlich abzuliefern halbwegs. Es gibt ja so ein schönes Gedicht vom Bergengrün für die Ehe auch, wo er sagt, also hilf, liebstes Lehen, dass ich dich wieder recht zurückgebe oder so. Wir gehören einander ja nicht, sondern sind einander zugeteilt und geliehen, und das muss man dann wieder zurückliefern, sich selbst eben auch. Man kriegt ja, und am Ende muss man dann Rechenschaft geben, was damit ist, so wie die Leute, die die Talente bekommen, wo wir dann auch aus dem Wort Talent nicht mehr die Silbersumme gemacht haben, sondern eine bestimmte Begabung. Nicht? Jemand ist talentiert, der hat Talente, aber das kommt von dieser Silbermenge Talentum, von dem Gleichnis. Es wird gesagt, es wird also verteilt, der eine bekommt dieses, der andere bekommt dieses, und am Ende muss man sehen und Rechenschaft ablegen, wie weit man mit dem Pfund gewuchert hat, hat man früher so gesagt, nicht? Dass das dorthin gehört, und wie es dem geht, der es einfach vergräbt. Das wird ja dann dort geschildert, wo der Herr ja sagt, er hätte es wenigstens auf die Bank bringen sollen. Nicht? Also von Lehman Brothers war da noch nicht die Rede. Nicht? Deswegen habe ich ja immer bei dieser Geschichte von den Talenten immer noch einen dritten Fall dazu erzählt, dass einer wirklich sein Geld eingesetzt hat, gearbeitet hat und es verloren hat und sich dann im hintersten Kohlenkeller versteckt. und dass der geholt wird und dann der Herr sagt, nein, es kommt nicht auf die Leistung an, sondern es kommt darauf an, dass du was tust. Mit Buber gesagt, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Das hat er mal gesagt beim Besuch in Frankfurt. Also wir haben es nicht schriftlich von ihm, aber es ist aufgeschrieben in den Erinnerungen von einem dieser der Linkskatholiken da in Frankfurt, von der Zeitschrift, die die auch rausgegeben haben, der Name fällt mir nachher schon wieder ein, wo bei ihm zu Besuch war und wurde dann angesprochen auf solche Dinge und die Erfolglosigkeit und wo er dann diese Formel gesagt hat, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Zunächst mal, darauf kommt es also nicht an, sondern dass man sich einsetzt, dass man was tut, das gehört hin. Also Ordnung in mir selbst, warum das? Thomas merkt ausdrücklich an, dass das Ziel ist die Ruhe des Gemüts. Tranquillitas animi. Also, dass wir auf die Weise mit uns, man könnte etwas pathetisch sagen, in Frieden leben und nicht in Zerrissenheit, dass das dabei herausspringen würde, wenn man das machen würde. Um abzuwehren, die eigentümliche Selbstzerstörung, die der Schuld und dem Laster eignet. Also da richtet sich ja der Mensch selbst zugrunde, deswegen kann man auch verstehen, dass die Alten, wo ich ja immer gegen gewettert habe, auch bei Thomas, dass er sagt, so die Liebe zu uns selbst, also die Basis von allem, und wo die sagen, eben, wenn ich mir wirklich gut will, dann muss ich eben dafür sorgen, dass ich ordentlich in Ordnung bin. Und der Lasterhafte tut das eben nicht, sondern der ist hinter einem Drang und hinterher, irgendeiner Gier oder dann in fortgeschrittenen Zuständen nur die Beseitigung der Entzugsschmerzen oder wie auch immer. Aber wo er weiß, er richtet sich dabei selber zugrunde, aber das zählt jetzt nicht, weil es ohnehin noch mal verknüpft ist mit einer Form von Selbsthass unter Umständen. Und dann wären wir jetzt wieder in der Psychologie natürlich drinnen. Und zu fragen, wie weit, was so vordergründig so aussieht, als ginge es hierbei positiv um mich, in Wirklichkeit, dass schon Formen von Selbstzerstörung eigentlich sind, nur etwas kompliziertere. Also manche schneiden sich einfach, zum Teil tun die das ja auch, um sich überhaupt zu spüren, weil sie sich anders nicht spüren. Aber es gibt auch diese Momente der Aggressivität da drinnen gegen sich selbst. Und dass das entweder in der direkten Selbstverletzung geschehen kann oder auf diesem Umweg der Alkoholismus oder andere Formen von Drogensucht, dass dahinter eigentlich steckt ein Wille zur Selbstzerstörung. Das muss man sehen. Das ist also nicht so simpel zu sagen, dass der Mensch eigentlich sich unbedingt will, sondern dass man sehen muss, dass es auch Gründe genug gibt, sich loswerden zu wollen. Weil eben, ich denke, keiner von uns einfach hin so rundum mit sich zufrieden ist, sondern dass man da Probleme mit sich hat. Deswegen ja diese kostbare kleine Schrift von Guardini, die wir schon ein paar Mal genannt haben, Annahme seiner selbst. Nicht? Kann ich mich wirklich akzeptieren und annehmen? Kann ich dankbar sein dafür, dass ich bin und dass ich als der bin und als die bin, der und die ich bin, dass das da ist? Das ist eben alles andere als selbstverständlich, dass man das hier sehen muss und dass eigentlich man von dort her sagen könnte, das steht jetzt bei ihm nicht, aber würde ich einfach so sagen, dass das auch eine Form nochmal der Annahme meiner selbst ist, dass ich wissen muss, wo muss ich bei mir irgendwas entweder da mehr Druck hintermachen, weil ich da zu träge bin, oder wo muss ich da was bremsen, weil ich da zu spontan bin in irgendwelcher Weise, sei es Jähzorn, sei es dies oder jenes. Dass also gerade es nochmal zu dieser Annahme meiner selbst gehört, dass ich ordentlich mit mir umgehe. Einfach so. Dass das damit gemeint ist und hineingehört. Aber dass man das mal sieht gegenüber so einem schlichten Bild, der gute Mensch, der verachtet sich und beutet sich aus und der Bösewicht, der will sich unbedingt erhalten, na, so einfach ist es nicht. Und das ist durchaus komplizierter nochmal, das Ganze eben in diese Richtung. Sie mischen sich ja ein, bitte. Nicht? Ich rede halt nur so lange, wie Sie nichts sagen. Nicht? Dass man da guckt, ob ich meine, dass diese beiden Seiten da hineingehören und dass man sich das irgendwie so klar machen muss, auch im Blick auf andere. Natürlich zitiert er dann in diesem ganzen Zusammenhang dann auch dieses Wort aus dem Römerbrief, ich tue, was ich nicht will. Diese merkwürdige Sache, die dort hineingehört, die da ja extra behandelt wird. Römer 7 ist das nicht, das siebte Kapitel ist das ja, wo es um diese Selbstentfremdung des Menschen geht dort. Also woher diese merkwürdige Struktur, warum ist eigentlich die Selbstsucht so selbstzerstörerisch? Kann man sich ja mal fragen, nicht? Wenn ich tatsächlich so ein simples Zwei-Stockwerk-Denken habe, was dann so in der Neuscholastik zum Teil da war, dass ich sagen muss, der natürliche Mensch erfüllt sich einfach natürlich und dann gibt es nochmal so ein übernatürliches Superangebot, wo man dann seine Natur verlassen muss oder so Geschichten, dann wird es natürlich schwierig. Aber wenn ich sage mit Thomas, dass der Mensch von Natur aus alle endlichen Wesen, alle Geschöpfe, Gott mehr lieben als sich, drückt das dann philosophisch aus, sagt das Sein oder das Gute schlechthin. Und woran kann er das zeigen? Dass jeder sich immer noch mal verbessern will. Dass keiner einfach mit sich zufrieden ist, sondern dass er dazu lernen will, dass er dazu trainieren will, dass er sich verbessern will und all dem. Das heißt, er ist nicht einfach so mit sich zufrieden, wie er ist, sondern ist dazu unterwegs. Und deswegen sagt er, was dann dagegen spricht, ja dann ganz scharf, Luther, wenn er sagt, nein, der Mensch ist durch die Erbsünde so verkehrt, dass wir von Natur aus eben Gott weghaben wollen und uns an seine Stelle setzen, sagt der Thomas, nein, von Natur aus liebt man Gott mehr als sich selbst. Und dann von dort her auch die Ordnung im Ganzen, behauptet er einfach so. Er versucht das so zu zeigen. Und wenn das so ist, dann kann ich natürlich verstehen, dass jetzt eine unangemessene Sorge um mich, also die Aufkündigung dieses Verwiesenseins auf, dass das tatsächlich dann selbstzerstörerisch wird. Wenn ich eigentlich entworfen bin auf das mich kümmern um und das Zugehen auf und mein Interesse an anderen Dingen, wenn das wirklich so ist, dann, wenn ich das verkehre in ein Selbstinteresse, dann handle ich meinen eigentlichen tiefsten Wünschen und Ausrichtung zuwider. Und das kann man ja an verschiedenen Punkten tatsächlich sehen, wo man dann ja auch nochmal beobachten kann, dass diese Incurvatio super se ipsum, wie dann da gesagt wird, dass die tatsächlich selbstverletzend und selbstzerstörerisch ist. Weil man von Natur aus was anderes will. Das geht ja bis in so banale Dinge hinein. Ich entsinne mich also in diesen Notaten von vom Handke gelesen zu haben, dass er sagt, also bei der Selbstbefriedigung, sagt er, entstehen leere Räume. Nur wenn ich mit einer Frau zusammen bin, dann fühlt sich das. Also so dieser Gedanke ist also ein bisschen in solche Dinge, wo das einfach von außen jenseits aller Moral, das einfach so anguckt und sagt, das läuft leer. Das ist es nicht, was dorthin gehört. Also der Mensch ist gar nicht so, dass er sich unbedingt in erster Linie um sich kümmern will, sondern eigentlich Interesse an anderem und anderen hat. Und wenn das umgedreht wird, dann ist das schon in sich merkwürdig und stimmt dann irgendwie nicht. Und deswegen sagt er dann auch, sagt Bieber mit Thomas, kann ich auch diese Selbstordnung nicht einfach um meinetwillen wollen. Das geht nicht gut, sondern das muss ich schon wollen, so hatte ich es schon formuliert, dass ich hinterher dafür ordentlich Rechenschaft geben kann. Dass ich das wieder ordentlich zurückliefern kann, was mir da übertragen worden ist. Also ich kann es auch da, das eigentliche Motiv nicht so beziehen, obwohl das tatsächlich der Punkt ist, wo es bei Aristoteles so läuft, dass der Aristoteles sagt, ich handle anständig aus Selbstliebe. Das würde in dieser Form so Thomas nicht sagen, sondern würde sagen, in der Antwort auf den Schöpfer. Obwohl es zwischendurch bei ihm so ähnlich klingt, das sind so Punkte, die haben wir ja berührt, als wir das besprochen haben miteinander. Sodass also in diesem Zusammenhang hineingehört, dass hier der Mensch, wenn er sich nicht zurücknimmt, sich selber schädigt. Und da ist ein Punkt, wo er das ganz deutlich macht, erstmal, wenn er über die Sexualität spricht, Thomas, dass er dann sagt, dass eben die, der Missbrauch der Sexualität verdummt. Ich habe das vor Jahren so vorgetragen, da in Münster, da gab es also so einen Gedächtnistag für Josef Pieper zusammen mit der katholischen Fakultät, da hat es immer noch Spannungen gegeben, so etwas und so. Und ich habe dann dort geredet, einen Vortrag so über die 7 Tugenden, so in einem Vortrag nur, so die Hauptpunkte. Hinterher hat da irgendein Journalist da tatsächlich wie mit Schaum vom Mund sich da ausgelassen darüber, was ich denn das für ein komischer Mensch sei, der da behauptete, dass also die Unkeuschheit zur Dummheit führt. Eigentlich hatte der mit ja nur schon mal mich bestätigt, nicht? Aber ich fand es trotzdem merkwürdig, wie empört der da war, da drüber. Ich sagte, es darf doch nicht wahr sein, dass man heute sowas noch so sagt, nicht? Und was meint er damit? Wie kommt er dazu, das so zu sagen? Weil eben man in dieser Suche nach der eigenen Lust, sagen wir es ganz nüchtern, unsachlich wird. Man begegnet nicht mehr der Wirklichkeit als der Wirklichkeit, sondern man will ja dort nur die Lust abzapfen. Das ist das, worum es dort geht. Also es wird das Gegenüber gar nicht wahrgenommen, das taucht nicht auf. Ich muss, wenn ich etwas so sehen will, wie es ist, oder jemanden so sehen will, wie es ist, muss ich absehen von meinen Erwartungen und Befürchtungen. Ich muss versuchen, eine Wirklichkeit als sie selbst vom Blick zu bekommen. Und das ist ja genau diese Dimension, die dem Tier fehlt. Da hatten wir schon wiederholt davon gesprochen, als wir über die Klugheit geredet haben, wo ja der Aristoteles dann sogar den Homer also kritisiert, was ja wirklich allerhand ist, weil der Homer schreibt, dass also da der eine Kämpfer da, entweder war es jetzt ein Trojaner oder ein Grieche, sich freut im Anblick der Feinde wie der Löwe, wenn er die Gazelle sieht. Und wo der Aristoteles sieht, der Löwe freut sich gar nicht, sondern der will nur fressen. Schreibt er einfach, das Wort Freude passt da gar nicht hin. Sondern da wird nur gesehen, entweder eben hier Geschlechtspartner oder Feind oder eben ein Beutetier, und das an sich wird überhaupt nicht sichtbar. Das taucht nicht auf. Und das ist eine also Verkennung und Verzeichnung der Wirklichkeit für den, der eigentlich auf die Wirklichkeit als solche ausgerichtet ist. Wenn es wirklich stimmt, dass das eigentliche Erkenntnisobjekt für uns das Was-Sein der Dinge und der Wirklichkeit ist. Nicht? Die Quiditas, dass wir aus einem sinnlichen Eindruck dieses Was herausnehmen. Das ist jetzt, erstmal ist es schon also mal der Waldi, dann ist es überhaupt der Dackel, dann ist es ein Hund, dann ist es ein Säugetier. Und dieses Was zu erblicken, das ist das Spezifische, was der Mensch als Objekt hat, sagt die ganze Tradition. Das ist unser eigentlicher Gegenstand. Ein Gegenstand zeigt sich unseren Sinnen und unser Verstand holt das Was dabei heraus. Und da sehen Sie, das Was hat so eine ganze Kaskade, wie eben schon aufgezählt. Also erstmal der Waldi und dann Dackel und dann Hund und dann, so kann man das also schon mal stufen, bis hin zu ein Seiendes. Ne? Woran dann das Wunder des Das, dass es überhaupt was gibt und nicht nichts, sichtbar wird. Aber es geht um dieses Was. Und dieses Was an sich ist vollkommen weg, wenn es mir nur darum geht, wo ich bleibe. Und deswegen, sagt er, brauche ich also, um die Wirklichkeit zu erkennen, eine Enthaltsamkeit. Ich muss zurücktreten. Man könnte sagen, ich muss erst mal hinhören, still werden und hinhören, ehe ich da rede. Oder ich muss erst mal schauen, ehe ich dann wollen kann. Ganz deutlich sagt eben natürlich Pieper mit Thomas, dass die Geschlechtskraft etwas Gutes ist. Das muss man immer wieder unterstreichen, weil wir auch davon gesprochen haben, meine ich, irgendwann mal, dass ja seit Scotus Eriugena an sich ja im Abendland ziemlich verbreitet war, diese Ansicht zu sagen, dass die Geschlechterteilung als solche und der Art der Vollzug und die Weise unseres Entstehens schon eine Folge der Sünde ist. Hat sich der so zurechtgelegt. Es gab eine Reihe von Kirchenvätern, die schon gesagt haben, so tierisch, das ist unter unserer Würde. Man würde sich sonst bloß durch Angucken oder bestenfalls einen Kuss, also würden dann die Kinder kommen. Also irgendwie, und das lief alles nicht so tierisch ab wie bei uns. Und der Scotus Eriugena sagt, das ist die Folge der Sünde. Und dann hat man ihm entgegengehalten, das kann doch nicht sein, denn die Sünde wird doch erst begangen, wenn die Eva schon da ist. Nicht? Sagt er, das macht nichts, das macht die Schrift öfter so. Die redet ja auch schon von Tagen und Nächten und dabei wird erst am dritten oder vierten Tag die Sonne geschaffen. Nicht? Sagt er, das spielt keine Rolle, das geht nicht alles so nacheinander. Aber dass wir das so machen, das kommt davon, dass der Adam, als er da den Tieren die Namen gab und die traten alle so pärchenweise auf, dass er gesagt hat, sowas hätte ich auch ganz gern. Und das war dann der Anfang vom Ende. Nach Scotus Eriugena. Und knüpft dann da an, was man dann schon beim Plato im Gastmahl liest, in diesem Mythos von dem Aristophanes, dass wir ja ursprünglich mal Kugeln waren und dann so durchgeschnitten wurden und am Bauch zusammengeknubbelt. Daher ist da also der Bauchnabel und laufen jetzt so als Hälften rum. Nicht? Tatsächlich kommt Sexus von Sekare. Aber wichtig ist, dass unser Geschlecht, das Geschlecht nicht von Schlagen im Sinn von Opfern oder Schlachten kommt. Das steht zwar auch bei der Frau Gerr irgendwo, aber ich habe ihr schon gesagt, sie sollte das doch ändern und lassen, denn das ist falsch. Sondern die Bedeutung ist hier wie bei dem Wort einschlägig. Das heißt, es schlägt in dieselbe Richtung. Also schlagen ist schon gemeint, aber nicht auf jemanden einhauen, sondern wie wir sagen, einen Weg einschlagen. Also man geht in eine bestimmte Richtung, das ist gemeint. Und Geschlechter ist einfach hier also ausgerichtet sein auf. Also im Deutschen jedenfalls hat es also nicht diese Situation wie Sexus, das wirklich von Sekare kommt, mit dem Schneiden. Ich meine, an der Etymologie hängt sowieso nicht, aber es ist auch nützlich, das zu wissen, da muss man nicht was Falsches sagen. Also von Schlachten ist da tatsächlich nicht die Rede, sondern von der Zusammenpassung, von der Zusammengehörigkeit, die dorthin gehört, dem wechselseitigen Entsprechen. Und dann sagt er, man bräuchte an sich zu dieser, also zu dieser Haltung, zu dieser Tugend der Enthaltsamkeit, brauche man Demut, Milde, Sanftmut. Sagt er uns, schreibt dann selber hin, das klingt heute ganz blöd, weil wir in einem verletzten Welt- und Selbstverständnis leben und nicht mehr nach christlichem Verständnis. Wir haben ja tatsächlich von Aristoteles bis Nietzsche und davor erst recht, danach sicher auch immer noch, eigentlich ist die Ethik eine Adelsethik, die wir haben. Also es geht vor allen Dingen um Heldentum, um der Größte zu sein, so wie das bei den Griechen immer heißt, Aion Eristoiein, Kai Peirochon Emenai Alon, immer der Beste zu sein und allen anderen überlegen. Das ist das, was da der Erzieher dem Achill beibringt auch. Wie man sagt, dieser agonale Charakter des Griechischen. Dass es darum geht, also immer der Bessere zu sein, der Schnellere zu sein, sich durchzusetzen. Und das müsste ja nicht unbedingt so sein, ist aber bei uns so, offenbar. Äußerlich sichtbarer, deutlicher bei den Männern und Jungs als bei den Mädchen, aber das ist nur, weil die das ein bisschen raffinierter machen. Das läuft irgendwie schon auch auf so Ähnliches hinaus. Es gibt ja Gesellschaften, wo das ziemlich zurückgetreten ist. Das ist also schwierig, zum Beispiel, das war immer eine Arbeit, wenn Asiaten bei mir Magister- oder Doktorarbeit schrieben, wie kann man die dazu bringen, Kritik zu üben an irgendwem? Weil die sagten, das gibt's doch nicht. Ich bin doch also viel dümmer als die Leute, sage ich, ja, aber das gehört dazu. Also nicht um der Kritik willen, sondern dass man eben diskutiert und sagt, wie ist das hier? Hier habe ich doch die Gründe und die Gründe. Das dürfen sie sich nicht verbieten, sondern das gehört mit hinein in aller Noblesse. Nicht, dass das, ob es so stark hineingehört wie bei uns, bis in die ganze Jesuitenpädagogik, wo ja auch immer am Ende des Schuljahres immer Bücher für den Klassenbesten verteilt wurden oder so, die immer sehr stark mit dem Ehrgeiz gearbeitet haben auch. Das kann man sich ja nochmal fragen, nicht, ob das wirklich nun die einzige Methode ist. Ich finde, besser wäre zu sagen, man soll deswegen vernünftig was lernen, damit man nachher den Leuten besser helfen kann. Also, dass man deswegen also da einfach ausgebildeter ist, dass man da solider dran ist. Da muss ich nicht über den Ehrgeiz laufen lassen, finde ich, sondern einfach über die Verpflichtung, vernünftig helfen zu können. Das tut auch gut. Und es ist einfach schon ein Schritt besser dächtig, wenn das so ansetzen würde. Nicht? Aber das fehlt dann dort. Also, dass man, also dass diese merkwürdige Zurücknahme, die hier passiert, wenn man sich da so verliert in die eigenen Wünsche und Sehnsüchte bloß, dann kann ihn das wirklich nicht sättigen, weil an sich der Geist gesättigt wird an der Wahrheit, so sagt er. Das ist eigentlich der Punkt, der wirklich Vollmacht. Und deswegen gibt es vor allen Dingen keine Freude am Schönen. Das ist ja der Punkt, dass bei der Freude am Schönen die Begierde zurücktritt. Hegel und Goethe sprechen das ja extra an. Also Goethe mit diesem berühmten Vers, wo er dann sagt, die Sterne, die begehrt man nicht, man freut sich ihrer Pracht. Musste sich ja irgendwie trösten, dass da sein Ausflug zur Ulrike, dass die scheiterte und der Wagen da umfiel oder so. Ne? Und dann hat er sich da wieder drauf besonnen und sagt, ja, ich kann mich doch an der Schönheit freuen, die muss ich aber nicht haben. So wie das der Chaplin in Limelight macht, glaube ich, wo er dann, also so, da ist er so ein Clown und hat eine Rose in der Hand, dann tut er Salz drauf und futtert die runter, nicht? Dafür ist eigentlich eine Rose nicht da. Nicht? Also, dass man da guckt, wie das dann so aussieht, also die Sterne begehrt man nicht und Hegel leitet daraus das ganze befreiende Moment der Kunst ab. Er sagt, dass man eben gemalte Äpfel im Stillleben nicht essen will. Sodass also hier, sonst wenn die Realität, die weckt die Begierde und die Begierde erlischt dann mit dem Verzehren der Realität, so wie ein Feuer ausgeht, wenn das, wovon es gebrannt hat, verbrannt ist, geht es einfach aus, das endet eben. Erst endet das Begehrte und dann endet das Begehren in einem erstmal, bis es dann wieder aufwacht. Aber beim Schönen, wo ich gar nicht begehre, sondern einfach beglückt bin und schaue, das muss ich nicht haben. Sonst reicht das zu sehen. Das ist auch Schopenhauers Argumentation, der sagt, dass die Welt als Wille und Vorstellung so in diesem Kampf immer steht, zu dem mehr haben wollen und sagt, und dann gibt es diese Pausen des Aufatmens in der Kunst, wo das Begehren schweigt, weil man schaut. Dass man das natürlich auch nochmal begehren kann, dass man Kunst nennen kann, was in Wirklichkeit nur Pornografie ist oder so, das steht nochmal wieder auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich ist es so, dass dort einfach geschaut wird und das Begehren schweigt. Weil es eben Erfüllung schenkt, Frieden, und so, dass dort gegeben ist. Und dazu muss ich also das zurücknehmen. Ich muss also diese Grundhaltung der, ich nenne das mit dem wahrscheinlich nicht mehr zu rettenden Wort Scham eigentlich, dass das damit gemeint ist. Scham denken ja viele Leute gleich an sich schämen, aber das hat, Scheler hat einen sehr schönen Text über Scham geschrieben, der dann, wo er eben sagt, Scham ist erstmal nicht Beschämung, sondern Scham ist der Sinn für die Kostbarkeit von was. Für geistige Dinge, für leibliche Dinge, für quer durch. Also es ist ein Schutz für Kostbarkeit, die nicht missbraucht werden soll, wo nicht die Perlen vor die Säue geworfen werden sollen, um es so biblisch auszudrücken. Das sei eigentlich Scham. Also man schämt sich erst, wenn die Scham verletzt wird. Und das ist der Punkt. Und das ist ja so ein Punkt, wo ich dann immer auf die Paradiesesgeschichte zu reden komme, wo man dann eben lesen kann bei theologischen Kollegen, dass Adam und Eva sich nicht geschämt haben im Paradies, weil es noch Kinder waren. Und irgendwie nicht wirklich, also vernünftige Menschen. Sodass also der Sündenfall nötig wurde, damit die erwachsen wurden. Wo ich nur also rückgefragt habe in meiner Rezension, wenn das vorher keine wirklichen Entscheidungsopfer waren, dann verstehe ich gar nicht, wie sie dadurch überhaupt was verlieren konnten. Nein, es wird umgedeutet und wird gesagt, nein, die sind eben noch halbe Tiere oder halbe Kinder. Nicht? Und wenn man dann zum Bewusstsein kommt, dann schämt man sich. Nein, die haben sich deswegen nicht geschämt, weil die Liebe noch nicht verletzt war. Mit diesem wunderschönen Wort von der Madame Guyon, dass in der Liebe ist die Seele, ist in den Leib bekleidet. griechische Göttinnen, die sind nicht nackt, sage ich mal, die haben ein Glanzkleid. Und diese, wenn das verletzt wird, dann muss man, ist natürlich Scham, da muss man sich schützen, da muss man sich bekleiden, dann ist das Misstrauen in der Welt. Das ist eine andere Sache. Also das meine ich mit Scham, diesen Sinn für Kostbarkeit. Das gibt es für Begriffe, es gibt fürs Religiöse, das gibt es für die Verwechslung von Allgemeinem und Individuellem oder so. Das taucht an allen möglichen Punkten auf und hat erstmal gar nichts mit Sexualität als solchem zu tun, sondern mit einer Kostbarkeit, die gehütet wird. Das ist gemeint und nichts anderes auf dieser Stufe erstmal, dass die hingehört. Und dass so etwas heute zum Teil gar nicht mehr bemerkt wird oder gesehen wird, das ist natürlich schon in sich bezeichnend und lässt nachdenken, was ist da eigentlich los, wenn das nicht mehr geht. Also selbstlose Selbstbewahrung gegen Selbstzerstörung. Sinnliche Neigungen sind an sich gut. Und worauf dann Pieper auch nochmal hinweist, ist, dass Thomas auch keinen Unterschied macht zwischen höheren und niederen Bedürfnissen. Das ist ja eher also auch so was Griechisches und allgemein und stark in vielen Formen auch neuer Religiosität, dass man sagt, je vergeistigter etwas ist, desto ranghöher ist es. Das ist aber nicht christlich. Christentum ist ja die Religion der Fleischwerdung. Gerade, nicht? Das wird ja gerade nochmal auf den Kopf gestellt. Sonst haben sie das ziemlich sehr stark so in der Richtung, man sagt, es muss also immer vergeistigter werden, immer verdünnisierter, immer weniger greifbar oder fasslich und stofflich, weil man meint, auf die Weise so dem Göttlichen näher zu kommen. Das stimmt aber nicht. Man kommt denen auf den Bergen auch nicht näher und dass die Luft dünner wird, lässt uns nicht besser atmen. Also das ist keine Lösung, sondern das muss schon anders laufen. Aber das sitzt den Menschen so drin. Dass er sagt, er muss das hier wegnehmen. Nein, sondern die ganze Wirklichkeit, die wäre es, die eigentlich hingehört, ohne dass da was weggenommen wird. Und deswegen sagt der Thomas, dass eine sinnliche Empfindungslosigkeit ein Laster ist. Die Insensibilitas, spricht er extra an. Und hat ja auch die Ansicht vertreten, dass im Paradies die Lust größer war als nach dem Sündenfall. Das ist natürlich das Gegenteil von dem, was man bei Augustinus lesen kann, nicht? Aber er kritisiert ihn nicht. Das haben wir ja schon beredet. Das Augustinus wird nicht kritisiert, also nicht mit Namen. Aber wo er das ausdrücklich so sagt, der sagt, dass, dass das nochmal größer ist sogar als hier, ist also ein Defekt. Und er sagt, es ist nicht nur ein Defekt, sondern es hängt mit einem sittlichen Mangel zusammen. Wie er darauf kommt, darüber kann man ja mal nachdenken, nicht? Das reicht ja dann bis in moderne Psychosomatik hinein, nicht? Das denken Sie daran, dass wir von Taktgefühl sprechen. Von den fünf Sinnen, sagt Thomas von Aquin, ist der Tastsinn der höchste und der wichtigste. Und in dem sind wir auch den Tieren überlegen. Also es gibt Tiere, die besser sehen, die schneller laufen, die besser riechen können und alles Mögliche. Aber, sagt er, das Feingefühl, was habe ich da jetzt neulich im Internet beim Dudenbrief gelesen, den die mir immer schicken, dass irgendeine unserer Nachbarvölker unser Wort Fingerspitzengefühl für das schönste deutsche Wort halten. Also sie haben so rumgefragt, was ist so das schönste deutsche Wort? Wir hatten natürlich also die Liebe und die Gemütlichkeit und so, die so vorkamen. Und irgendwer, ich weiß nicht, waren es die Niederländer oder wo also vorkam Fingerspitzengefühl. Und dieses Gespür für. Und wenn Sie ihm sagen, jemand ist takt oder taktvoll, und Thomas hat sich ja die Sache so vorgestellt, dass die Eltern den Leib zur Verfügung stellen und Gott schafft dann die Seele ein, nicht? Und dann sagt er, und Gott schafft die Seele ein, die zu diesem Leib passt, nicht? Und der brauchbarste Leib, der schönste Leib, ist der, der also das feinste Gefühl hat, feinste Taktgefühl hat. Und dann sind wir wieder bei unserem Takt. Also dass man das mit hineinnehmen muss, dass dieses, sagen wir auch, dieses Gespür dafür, dieses Gefühl dafür, dass das eine ganz entscheidende Bestimmung ist. Und wenn das so wäre, dann gibt es eben gewisse Formen von Taktlosigkeit, die tatsächlich auf einen Mangel an Liebe hinweisen. Nicht bloß an jetzt rein physisch, dass da was fehlt, sondern dass das ein Stück weiter reicht. Muss nicht so sein, man muss mit all dem aufpassen, das sage ich immer, wenn ich auf dieses Thema Psychosomatik zu reden komme und erst recht bei Psychosomatikern, dann sage ich, bitte, dann seid eben ehrlich und geht nicht immer bloß von der Seele zum Körper, sondern auch umgekehrt, vom Körper zur Seele, und könnt nicht behaupten, dass jeder Schnupfen eine Folge von Fehlverhalten ist oder so, nicht? Dann muss man noch mal sehen. Das ist ja so eine These, auf die man dann dort stößt, dass man von der normalen Schulmedizin zu lange falsch behandelt wird, weil die immer die sogenannten Symptome nur behandeln und die Krankheit. In Wirklichkeit müssten die eine wirklich ordentliche, jahrelange Therapie anfangen und dann ginge nicht bloß der Schnupfen weg, sondern der ganze Mensch wäre wieder in Ordnung. Nicht? Wo ich sage, ja hoppla, das ist ja wunderbar, aber das bestreite ich auch nicht, dass das auch sein kann. Aber es gibt doch auch die simplen Dinge, wo man nichts dafür kann, während so jemand wie dieser Freund vom Freud, der Groddeck, der hat ja gesagt, wenn man da um 12 in die Bank geht und dann kommt ein Banküberfall und die schießen einen ins Knie, dann war das in Wirklichkeit also eine Selbstbestrafung meines S. Das hat mich da rechtzeitig in die Bank geschickt. Und da, also da hört es für mich ja auf. Also sowas gibt es da auch nochmal. Also es gibt natürlich die Einwirkung auf unsere Leiblichkeit durch unser Verhalten, aber das andere gibt es genauso. Dass ich verletzt werde, ohne dass ich da irgendwas mit zu tun hatte oder so. Und dann kommt man an, wie wird man damit fertig oder wie geht der Gesamtorganismus damit um? Aber das alles mit einbezogen, bleibt es dabei, dass er sagt, manchmal kann diese Insensibilitas ein Laster sein, ein Vizium, nach Thomas. Nicht bloß ein Mangel, ein physischer Mangel, sondern ein wirkliches Unrecht. Also eine Unterscheidung nochmal von Niederem und Höherem, von Sinnlichem und Geistigem ist im Traktat bei Thomas über die Klugheit nicht ein Wort zu lesen. Kam auch nicht vor, wenn Sie sich noch erinnern. Als wir das dadurch gesprochen haben, war das kein Punkt, der auftauchte. Nicht? Um den ging es dabei nicht. Und so, dass das bleibt und erst recht beim Geschlechtlichen wird nicht so argumentiert. Das sind schon wieder Dinge, wo so die Geistigkeit dann in den Vordergrund tritt und das ist nicht eigentlich christlich. Also das Zerstörende der Unkeuschheit liegt in der Selbstrückwendung. Und bezeichnend, da lässt sich auch Pieper dann eine Weile drüber aus, dass wir keine richtigen Ausdrücke haben für das. Erst recht zum Beispiel für die Form dann die zölibatäre Lebensform, wo man dann auch bei den Männern von Jungfräulichkeit reden muss. Nicht? Das ist ja schon merkwürdig, dass da einfach eben was fehlt und dafür überhaupt kein Wort da ist. Kein Wunder, dass dann anderes erst recht nicht da ist. Also diese wirkliche Gelöstheit, die Wirklichkeit sich aussprechen zu lassen, darauf käme es an. Und dann wäre es gerade diese Tugend, bitte.
Mir wäre es jetzt ein bisschen schwer, dieser Vorlesung zu folgen. Wir haben jetzt hier Begriffe wie Scham, Sexualität, Gelöstheit.
Ja.
Wenn man das jetzt einmal in die Realität umsetzt, stellen wir uns vor, ein Mann ist 19 Jahre alt, hat das Abitur, der studiert Philosophie, macht seinen Master, promoviert und so weiter und so fort.
Ja.
Irgendwann ist er 35, 36 Jahre alt, jetzt erfüllt er die bürgerlichen Voraussetzungen, dass er eine Familie gründen kann. Wie soll denn sein Leben bis dahin aussehen? Was ist denn da die gelöste Uhr? Er kann ja schlecht jeden Tag ins Museum gehen und da Kunst genießen und sagen, da habe ich
einen Ersatz. So ist es, ja.
Aber was würde denn
lieber
so einen Mann jetzt raten, der vielleicht auch seine Sinnlichkeit hat?
Ja, da haben Sie natürlich völlig recht und darauf habe ich auch gewartet, dass das irgendwann sich da einer beschwert. Das ist natürlich bei den Philosophen umgehen das. Der Bieber sagt überhaupt nicht, was man da machen soll oder tun. Wichtig ist nur, dass er auch nicht gesagt hat, was jetzt genau da Unkeuschheit ist, was da, wie das heißt genau. Also bürgerlich kommt hier sowieso nicht vor, sondern er sagt also diese Suche der eigenen Lust, was da jetzt heißt, man lebt zusammen, gehört zusammen. Soll das wirklich erst gehen, wenn man eine ganze Familie gründen kann? Das war bürgerlich so, das ist richtig. Und das kann ja wohl nicht weiter fortbestehen im selben Maß. Die Frage, wie geht es dann weiter, wenn jetzt tatsächlich beide Beruf haben, können die natürlich auch schon vorher heiraten. Jetzt kommt der nächste Schritt, ab wann oder wie will man Kinder haben oder wie sieht das aus? Das ist richtig, hier hängt so eins am anderen. Dass das ziemlich ausweglos da jetzt ist, sehe ich genauso wie Sie auch. Und das erlebe ich auch immer, wenn ich mit jungen Leuten über diese Thematik zu reden habe.
Das Sie erwähnen, du vorher als Kultus erwähnen, genau. Ich will mich dieser Meinung nur anschließen, aber es ist ja irgendwo, wo man sich denkt. Und außerdem findet sie sich bei so gut wie jedem ihren Vater. Augustinus und Basilius als die beiden bedeutendsten, da können wir jetzt zitieren noch und noch. Aber jetzt kommt Thomas von der Aquila her und der sagt jetzt, dass Sexualität auch etwas Gutes ist, weil von Gott geschaffen.
Ja.
Aber dann wird immer ein Punkt gemacht, oder es heißt ja, aber. Es kommt dann immer so dieses ja, aber, was heißt denn das?
Ja, ja.
Es soll ja dort irgendwie gelebt werden. Es ist dann immer alles gleich unkeusch.
Ja.
Weil ich sage mir, wenn ich gerne ein gutes Glas Wein trinke, deshalb muss ich nicht ein Alkoholiker sein, nur weil mir jemand sagt, das machst du aber jeden zweiten Tag, dass du ein Glas Wein trinkst.
Ja.
Mhm. Also, was heißt jetzt Unkeuschheit?
So ist es, was heißt das, ja? Ja, können wir uns ja mal fragen. Also ich bin zum Beispiel schon gegen den Vergleich, den Sie jetzt gezogen haben. Der wird ja immer wieder gemacht, bis hin, dass man sagt, man muss sich bloß für ein Glas Milch hin und her nicht gleich eine Kuh halten. Nicht? So etwas konnte man ja auch lesen. Das ist also jetzt gerade hier nicht gemeint, sondern ich muss sagen, dass die Sexualität diese merkwürdige Ausrichtung des Menschen ist, dass es von vornherein mit Personen zu tun hat. Und zwar mit Personen als Personen. Das finde ich also hier das Problem. Also ich habe, wenn ich über Sexualität zu reden habe, dann sage ich immer, es handelt sich um die Verwiesenheit des Ich auf das Nicht-Ich. Ich fange mal extra so abstrakt an und sage, das kann man hier in aller Ruhe auch machen. Denn was das ist und wie sich das anfühlt, wissen wir alle so. Deswegen kann man hier ruhig abstrakt reden. Da ist keine Gefahr, dass man dann da etwa nicht weiß, wovon man redet oder so. Also, es ist die Verwiesenheit des Ich auf das Nicht-Ich, Satz 1. Satz 2, es gibt gleich immer ein doppeltes Nicht-Ich. Dieses Nicht-Ich ist einmal die eigene Leiblichkeit, verbunden mit der eigentümlichen Selbstständigkeit des Leibes. Oder hier könnte man dann fast auch sagen Körper, denn Leib ist ja das, was ich bin, aber Körper ist das, was mir nochmal Widerstand leistet, was mir entgegensteht. So dass hier also diese Spannung da ist, die sich ja, wenn man guckt, in den Kulturen auch ausdrückt. Sie haben so deutliche Bilder bei Plato und Descartes, wo einfach gesagt wird, das Ich, das ist überhaupt nur die Seele. Und die sitzt in einem Gefängnis oder in einem Boot oder in einer res extensa, so sagt es also dann der Descartes. Das heißt, man identifiziert sich da gar nicht mit seinem Leib, sondern kann nur von seinem Körper reden und sitzt als, um das mit dem Ryle da zu sagen, als Gespenst in der Maschine. Also das, und das ist ja jetzt noch gar nicht christlich, das ist allgemein, also diese Befangenheit des Menschen gegenüber der Selbstständigkeit des Leiblichen, das heißt des, der Trieb, die Triebhaftigkeit im Ganzen. Das ist ja auch der Punkt, den Augustinus so umtreibt, dass er sagt, hier kann ich erst reagieren. Nicht ich bestimme, sondern ich reagiere. Und wo er meint, im Himmel wäre das anders, da würden wir bestimmen. Und das macht er mit, dass also die Organe hier das, die erste Führung haben und man erst selber bloß reagieren kann und das regt ihn auf. Deswegen siedelt er da ja vor allen Dingen dann auch die Erbsünde an. Also, ich hatte gesagt, Verwiesenheit auf das Nicht-Ich. Ich bin bei dem Punkt, dass ich sage, dieses Nicht-Ich ist doppelt. Einmal die eigene Triebhaftigkeit, die eigene Leibhaftigkeit. Freud sagt, dass wir nicht Herr im eigenen Haus sind, sondern versuchen müssen, das in den Griff zu kriegen, in irgendeiner Form. Es nicht in den Griff kriegen, heißt sich eben ausliefern, davon war die Rede. Das ist dann genau diese Verdummung und den Verlust an Realitätssinn, das Ganze unterdrücken um da jetzt, also Herr zu bleiben, verkrampft und verbohrt auf eine andere Weise? Wie komme ich hier zu einer vernünftigen Regierung? So sagt das ja Aristoteles, es muss also die Kopfseele muss auf eine vernünftige Weise mit Brust und in dem Fall mit dem Bauch und dem Unterleib zurechtkommen. Das zweite Nicht-Ich ist das Gegenüber. Und ich behaupte, dass das Besondere bei der Sexualität die enge Verknüpfung dieser beiden Nicht-Ichs ist. Die sind immer verknüpft. Essen schmeckt auch besser, wenn man zu zweit essen geht und nicht bloß alleine das so reinmampft. Und Kunst, was auch immer. Also wir haben eigentlich immer diese Doppelung der andere und das andere. Aber sie ist nirgendwo so unmittelbar verknotet, auch mit der Person Mitte, mit der Frage nach Glück und Unglück, mit der Frage nach Wert und Unwert, wie in der Sexualität. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum das Thema Nummer eins in den Kulturen ist. Nicht in der Philosophie. Die können damit nicht umgehen, die Philosophen, weil es keinen Begriff des Männlichen und Weiblichen gibt. Und die Philosophie will ja immer Begriffe haben. Also kommt die Sexualität nicht vor, die kommt in der Definition nicht vor und sie ist nicht richtig zu denken. Bezeichnenderweise fehlt sie auch bei Heideggers Existenzialien. Dass er das. Wie bitte?
Wobei Heidegger kein Kostverächter war.
Nein, nein, da ist kein Gott da, sondern es geht einfach nur darum, aber es kommt nicht vor. Ich meine, er hat es ja auch, das wissen wir ja, seine Affären sind ja bekannt und all das, das ist ja nichts Neues mehr, nicht? Aber es kommt in seiner Philosophie nicht vor. Und so auch in der klassischen Anthropologie nicht. Als ich dann eben in St. Georgen da, 71, dann da die Anthropologie übernommen habe, ich habe eine eigene These gemacht, ein eigenes Kapitel, also Geschlechtlichkeit. Als ich das studiert habe, kam das nicht vor. Sondern ging es um den Intellectus Agens und um den Willen und um die Unsterblichkeit und so, die Sachen kamen vor. Sexualität kam nur in der Moraltheologie vor. Aber nicht in der Anthropologie. Wenn ich meine, dass es ein ganz fundamentales Existenzial des Menschlichen ist. Kam nicht vor in der Philosophie. Muss man einfach feststellen. Also, ich setze an und sage, es ist tatsächlich die Einladung an das Ich, sich auf das Nicht-Ich hin zu verlassen, und zwar in dieser Doppelung auf das Nicht-Ich, die eigene Sexualität und Geschlechtlichkeit, die man, wenn man nicht darüber nachdenkt, zu sehr immer in das Gegengeschlecht packt. Und dann hat man ja so die Umfragen, dann sagen die beiden Geschlechter voneinander immer von den anderen, denen kommt es nur auf eins an. Also in der Bibel haben sie haufenweise Texte über die Unersättlichkeit der Frau und wie schrecklich und wie fürchterlich das sei, nicht? Und wenn man mit den Frauen redet, dann reden die immer darüber, dass die Männer nur das eine wollen und sonst gar nichts und sei ja katastrophal oder so. Am deutlichsten hat man das natürlich unter den Stimmen der Homosexuellen beiderlei Geschlechts. Da kann man am deutlichsten erfahren, wieso das andere Geschlecht in den Augen des eigenen erscheint oder umgekehrt. Das muss man einfach sehen. Also es wird diese Schwierigkeit mit der eigenen Geschlechtlichkeit wird projiziert in das Gegengeschlecht. Und gedacht, das ist es. Da ist Literatur, die Masse da, ganz klar. Das müsste man also aufarbeiten und sagen, dass tatsächlich dieses Hingehen auf den anderen, das ist, aber nochmal, auf den anderen, deswegen habe ich gesagt, der bloße Vergleich jetzt mit Essen und Trinken und den normalen Bedürfnissen reicht nicht, weil die normalen Bedürfnisse immer Bedürfnisse auf mich hin sind, von Sachen auf mich hin. Während es hier ja darum geht, dass hier, man könnte jetzt von außen die Sache angucken und sagen, gut, also hier treffen meine Bedürfnisse gleich noch auf die Bedürfnisse von jemand anderem. Das reicht aber nicht, sondern ich muss gerade sagen, hier geht es nicht bloß um diese Was-Bedürfnisse, sondern hier geht es um gegenseitige Billigung und Anerkennung. Deswegen fand ich das ja von Anfang an so naiv, diese Blumenkinder, make love, not war. Als wäre Sexualität auf weite Strecken nicht bloß die Fortsetzung des Kriegs mit anderen Mitteln. Und als ob ausgerechnet das Bett das noch offene Paradies wäre. Dass der Mensch hier einander Heimat werden kann und dass hier Ansätze vom Paradies möglich sind, bin ich sofort dafür. Aber doch nicht die Sache erstmal als solche, die ist genauso der Ort der Unterdrückung und der Zerstörung, der Herabwürdigung und der Ausbeutung in allen Formen. Das muss man doch sehen. Bedrohung des eigenen Selbstwertes, der Angst vor, dass man nicht anerkannt wird und diese dämliche Frage, wie war ich oder so. Ne? Also in der, all dieser Kram, der hier hineingehört. Ne? Das muss man doch erstmal ganz also nüchtern mitsehen. Und von dort her meine Frage an die Leute, was wollt ihr denn jetzt denn nun? Wenn, jetzt kommt der nächste Schritt, was sehen wir denn noch? Wir haben keine Pause gemacht. Ja, niemand sagt was. Machen wir einfach weiter, das ist wie beim Seminar, nicht? Also, dass man sagt, wie kann das hier überhaupt also gehen oder aussehen an der Stelle? Wenn ich also nochmal, was ich vermisse und was ich feststelle, dass ich das so schwer vermitteln kann, dass der Leib selber eine Grammatik ist und die Sexualität eine Sprache und eine Grammatik. Ich behaupte, dass an sich das einander sich erschließen eigentlich leiblich sagt, du und nur du für jetzt und für immer. Und meine Frage ist, von dort her verstehe ich, dass also dann die Tradition an sich gehört, das deswegen in ein Verhältnis, in dem hier restlose Offenheit und Vertrauen möglich ist, gegeben ist, um sich wirklich ganz auszuliefern. Ich finde das einen wunderschönen Ausdruck, den da im Hebräischen dafür gewählt ist. Es ist ja kein Schutzwort oder so, wenn dort gesagt wird, Adam erkannte seine Frau, dieses Yada. Was dort, man gibt sich zu erkennen, man liefert sich aus. Verbunden mit dem Satz, den Nietzsche ja vor allen Dingen in seinem, also soll man sagen, exhibitionistischsten Buch ausdrückt, nämlich vor allem verwechselt mich nicht. Das ist ja das Problem. Ich will nicht verwechselt werden, ich will nicht ein Mann unter Männern sein, ich will nicht eine Frau unter Frauen sein, sondern ich. Wo wird das erkannt? Der Sexus macht keine Unterschiede. Ich behaupte, dass sowohl Sexus wie Eros nichts wissen von Person und nichts wissen deswegen von Treue. Mit Sexus meine ich einfach die Begier nach sexueller Erfüllung. Da sucht man den ersten Besten, die erste Beste. Das ist nur das gemeint. Eros ist ein Qualitätsbegriff. Da wird nicht die erste Beste oder der erste Beste, sondern hier wird schon geschaut nach was Besserem. Aber es ist eben eine Was-Qualität, auch wenn es individuelle Qualitäten sind, die hier angezielt werden, mit dem Gedanken, wenn die Qualitäten schwinden, dann sagt der Eros, nö, ist nicht mehr. Und dann geht das eben so wie beim Plato ja zu lesen, von einem schönen Buben zu vielen schönen Buben und dann irgendwann zur Schönheit schlechthin. Wo wird Person in ihrer Unvertretbarkeit ernst genommen, nicht in der Sexualität als solche, sondern das ist eine eigene lebenslange Arbeit der Integration. In dieser wechselseitigen Erschließung zugleich die Unvergleichlichkeit, die schlechte Einzigkeit und Unvergleichlichkeit dieser Person zu entdecken und darin zu finden. Das ist das Problem und deswegen, wenn uns da irgendwer erzählt, hier gäbe es einfache Wege hin zu einer heilen Sexualität, dann lügt er. Oder vielleicht hat er es sich belogen, dann kann er uns natürlich nicht mehr belügen, aber dann stimmt es nicht. Sondern das ist ein Problem, das wir das ganze Leben nicht lösen. Bitte? So ist es, ganz klar. Eben. So ist es. Und deswegen habe ich ja auch jetzt, ich habe keinmal das Wort Schuld benutzt jetzt in meinen Darlegungen. Dann rede ich gar nicht, ich rede erstmal von den Sachen. Und deswegen meine ich, dass das auch ganz vernünftig ist und so in allen Kulturen eigentlich auch gehandhabt wurde. Die jungen Leute wollen natürlich einfach, ja klar wollen die. Und dann ist es die Aufgabe der Erwachsenen, das möglichst in Schranken zu halten. Das macht jede Kultur so ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es eigentlich so. Völlig neu ist unsere Kultur. Oversexed bis wie geht's nicht mehr. Und die Erwachsenen benehmen sich also noch schlimmer als die Jugendlichen, weil die nun unbedingt jung bleiben wollen oder so. Also so, dass die jungen Leute überhaupt nichts anderes zu sehen kriegen. An sich war das sonst verteilt. Die einen haben die Zäune aufgebaut und die anderen sind drüber weggeklettert. Das war also sinnvolle Kultur. Ne? Und das ist genau das, was ich heute vermisse. Das sage ich auch den jungen Leuten, so sage ich, ich mache euch überhaupt gar keine Vorwürfe. Ich wünschte nur um euretwillen, dass das irgendwie anders ginge. Schwer und schlimm ist es trotzdem immer noch und nicht einfach bloß angenehm. Aber es wäre, glaube ich, richtiger oder besser, wenn man da Wege fände, wie man da durchkäme. Aber das könnt ihr natürlich nicht alleine, weil das ja die ganze, das ist ja der einzige Trieb, den wir in uns haben, der erstmal nicht dem Individuum dient. Unsere anderen Triebe dienen uns. Dieser Trieb dient der Art. Und deswegen ist das mit so einer hohen Lustprämie versehen. Sonst würden wir das überhaupt gar nicht tun. Das geht also nur so. Also muss man jetzt in der Kultur und im Selbstdenken über seine Freiheit und Integrität darüber nachdenken, wie kriegt man das jetzt, und das, der Einzelne allein kann das nicht, wie kriegt das die Gesellschaft in irgendeiner Form in den Griff. Das ist richtig. Und ich bin davon überzeugt, dass es keiner richtig in den Griff kriegt, dass da wirklich was dran ist bei dem, was da, wir haben es ja bei Pascal gelesen, nicht? Dass er eben tatsächlich sagt, die Erbsünde ist zwar was völlig, also jede gegen jede Vernunft, sagt er, aber ohne die versteht man den Menschen noch weniger als so schon nicht. Also erstmal ist es an sich schon ein Problem mit Leib und Geist, dann nochmal aufgrund dieser Verstörung, an der also die biblische Tradition da glaubt, in irgendeiner Form, dass die da ist, sodass man da auf jeden Fall scheitert. Das kann man dann vornehm ausdrücken, wie der Rilke sagt, dann weiß keiner Meister, bleibt das Leben rein oder so. Ne? Das kann man ja dann so formulieren und nochmal sehen, aber dass da eigentlich niemand da auftrumpfen kann und sagen, wie toll, wie er das da geschafft hat, er oder sie, das sollte klar sein, ganz egal in welcher Lebensform. Ob Mann oder Frau, ob verheiratet oder Zölibatär oder Ordenschrist, das ist vollkommen wurscht. Jeder hat auf seine Niederlagen zu gucken, die nochmal da sind. Ich meine, das sollte man als allererstes sehen. Wir haben uns das auch vorgenommen, also wenn da die goldene Hochzeit irgendwann kommt, dann kommt ein Brief vom Bischof oder so, wir fangen jedenfalls mit einem ordentlichen Bußritus an. Nicht? Was man sich da gegenseitig so alles angetan hat in den Jahren. Nicht? Und verhindert hat und unterdrückt hat oder so. Also das ist schon ziemlich klar, also dass das da jedenfalls mit hingeht. Man kann nicht sagen, toll, also wir sind noch da und die anderen sind geschieden oder so ein Zeug. Nicht? Also das muss man wirklich alles also mit hineinnehmen, das ist ganz richtig. Und deswegen will ich überhaupt nicht über irgendeine Person urteilen, sondern Sie haben völlig recht, das steht da, das Problem, was macht man? Und so ein Philosoph, der kann sich eben da raushalten und sagt, ja, ich mache das hier nur prinzipiell und das andere müsst ihr mal gucken. Meine Rückfrage ist bitte, was schlägst du denn stattdessen vor? Wie, das kann man ja Verschiedenes überlegen, wie oft will man da was ausprobieren, das ist ja der Punkt, der ja schon erreicht ist inzwischen, das hat damals schon Horkheimer gesagt, wir waren zusammen auf einer Tagung damals in der Schweiz, als damals so die Pillenenzyklika kam, damals von Paul dem VI. Und wo Horkheimer sagte, das macht die Liebe und die Erotik kaputt. Er sagte, wo bleibt also dieser Ernst und dieses Gewicht? Und wenn ich heute tatsächlich sehe, was das also bedeutet, zum Teil für die jungen Leute, manches ist auch wieder besser geworden, muss man sagen. Also es war vor 10 Jahren schlimmer als jetzt. Zum Beispiel, wann zum ersten Mal miteinander verkehrt wird oder so. Das ist wieder um 3 Jahre gestiegen in der Zeit. Es wird nicht alles bloß schlechter. Das ist immer noch nicht genug, aber mal hin. Also ich habe damals noch, das war vor 20 Jahren, habe ich geredet mit Jugendseelsorgern da in Frankfurt, die erzählten, ihre Kids hätten sich geeinigt, man schläft erst beim dritten Date miteinander. Ja, jetzt überlegen Sie mal, was da vorher passiert ist, was da an Schmerzen und Verletzungen oder so gelaufen ist, bis diese Jungs und Mädchen also sich da so eine Regel geben. Ist ja nicht so, dass man bloß leidet unter der kirchlichen Moral und ansonsten herrscht bloß Heiterkeit. Nicht? Das muss man ja mitsehen, was da hineingehört. Also, wie gesagt, manches ist ja schon besser geworden, aber im Ganzen also diese Frage, wie sieht das jetzt aus, wie oft kann ich eigentlich mich da einlassen auf und nehme es noch ernst und stelle fest, das hat für die Leute nicht mehr das Gewicht. Um keinen Christen zu nennen, in den attischen Nächten, das ist also so ein antiker Autor, 2. Jahrhundert, oder? Nicht? Wo der also schreibt, dass da jemand zum Beispiel für eine Nacht mit der Kleopatra gern sich am nächsten Tag umbringen lässt. Wird das heute noch einer tun? Das war so ein Quatsch. Nicht? Also ich sage ja nicht, dass man das machen soll. Ich will nur sagen, was hat das mal für ein Gewicht gehabt oder bedeutet? Statt der Inflation jetzt. Bitte?
Ich gebe Ihnen bei dem Großen und Ganzen recht. Also die Sexualität in einem genauen Gebiet des Lebens kann ich Ihnen einfach sagen, ich tue, was ich will. Aber ich habe ein bisschen den Verdacht, dass die Diskussion jetzt in der Summe auf der einen Seite gibt es die ganz große Enthaltsamkeit bis zu dem Tag X, wo man heiratet, und auf der anderen Seite als einzige Alternative gibt es nur noch das, jeder springt mit jedem ins Bett. Und das ist nicht die Realität. Das ist die eine Fälle teilweise gibt, gut. Das ist die anderen Fälle auch teilweise gibt, auch gut. Aber wenn ich mir anschaue, ich war jetzt jahrelang in der Jugendarbeit und natürlich war das auch immer ein heißes
Thema. Ja, eben. Ja.
Die sind weit verantwortlicher. Ja, und auch wenn sie nicht dieses Leben, was ich vorher geschildert habe, mit bis 35 warten, weil erst dann können wir heiraten, das tun die vielleicht nicht. Aber sie sind deshalb nicht unverantwortlich.
Nein, nein, das will ich auch gar nicht sagen, sondern sie bemühen sich im Rahmen dessen, was sie können. Mein Problem ist, dass eben, mein Vergleich war ja, habe ich eigentlich immer angewandt, dass ich eben, ich habe es vorhin ja schon mal so gesagt, die Sprache, die Sexualität mit der Sprache vergleiche, nicht? Und so, dass ich meine, man müsste zum Beispiel auch für die Sexualerziehung, erstmal darf man die nicht für sich einzeln nehmen, sondern die gehört natürlich in die Gesamterziehung einfach hinein. Die Frage ist, was für Regeln gelten dort, dass ich dann genau die Regeln wie auch mit der Sprache aushalten kann. Und dann zu sagen, ich gebe nur als Regel mit, benimm dich verantwortlich, tu niemand weh und zeuge nicht, also unverantwortlich leben. Wenn ich das alleine nur mache und sonst nichts, dann kommt mir das so vor, habe ich immer gesagt, wenn ich meinen Kindern sage, ja, ich weiß nicht, also Deutsch ist ja ganz nett, aber andererseits Französisch auch und so, weißt, ich will dich ja gar nicht festlegen auf irgendwas, ich schlage nur vor, du stößt nicht mit der Zunge an und lügst nicht. Und ansonsten machst du dir bitte die Grammatik und den Wortschatz selber. Dann würden alle Leute sagen, der Splett spinnt. Nicht? Aber darauf läuft es doch hinaus heute, in vielen Fällen, die sogenannte Sexualerziehung. Da ist überhaupt nichts gesagt. Ich muss also doch irgendwelche Regeln vermitteln, wie weit die sich dann dran halten, ist eine andere Sache. Aber kann ich das überhaupt, also nochmal, wie bei der Sprache, ich kann nicht sprechen lernen, sondern ich muss eine bestimmte Sprache lernen, mit den Grenzen, die es hat und mit den Regeln, von denen man manche erklären kann und manche nicht. Denn vieles kann man da nicht begründen, sondern nur erklären, wie es dazu gekommen ist. Das ist auch alles wahr. Und müsste sehen, aber an sich heißt doch Erziehung, Leuten zu helfen, in die Welt hineinzufinden, ohne dass man das alles selber machen muss. Warum soll das auf diesem Gebiet nicht gelten? Das haben die zwischendurch gemeint, die Kollegen. So wie der Kollege Gamda in Darmstadt, da, bekannter Pädagoge, der gesagt hat, wir müssen da in die Pausenräume Sexualbetätigungsräume einrichten. Das können die jungen Leute alleine und wir sollen die nicht immer so bevormunden. Irgendwann hat er dann doch eingesehen, dass das falsch war, aber das hat seinem Renommee nicht geschadet. Er ist einfach Prof geblieben und redet weiter zum Blech. Nein, das eben nicht mehr, jetzt redet er anderes Blech. Aber vorher hat er so geredet. Das muss man sich mal überlegen. Sondern dass hier doch genauso auch also Haltungen vermittelt werden müssen, Verhalten vermittelt werden müssen, Wissen von oder so. Das müsste geschehen.
Das machen die Medien.
Ja, eben. Aber das geschieht eben nicht, wenn man da sieht, wie diese neuen Koffer da in Österreich oder sonst wie, was die Leute sich vorstellen unter Sexualkunde. Nicht? Das ist ja bodenlos, in welche Hände das halt geraten ist auf der anderen Seite. Also drum. Drum habe ich gedacht, ich von mir aus bleibe erstmal bei dem Allgemeinen oder so bei den Prinzipien und muss die Regeln auslassen, weil es darüber tatsächlich schwer ist, was zu sagen und zu reden. Aber Sie haben natürlich völlig recht, das einzuklagen, ja? Stimmt. Aber dass man das wenigstens festhalten, oder wir könnten ja eben gemeinsam überlegen, was, in welche Richtung kann denn das überhaupt laufen? Eben einfach zu sagen, seid verantwortlich, ist zu wenig, mit einem Wort gesagt. Das ist schon mal was. Aber ich komme ja nicht mit den Prinzipien aus. Deswegen hat ja die Ethik außer den Prinzipien nochmal Normen. Das ist ja beides nötig. Also Prinzipien sind erste Grundsätze. Die gelten immer und die darf man auch nicht gegen die handeln, die stehen. Und jetzt gibt es die Normen, die wechseln, die sind kulturabhängig, natürlich. Die dort bestehen, auch die sind nicht alle gleichrangig. Da gibt es nochmal Unternormen und irgendwelche Obernormen, die dann so aussehen, als wären das schon Prinzipien für die Unternormen nochmal. Das kann man, wenn man will, da entsprechend verfeinern. Aber sie haben jedenfalls diesen grundsätzlichen Unterschied zwischen den Prinzipien, den Grundsätzen, und auf der anderen Seite den Handlungsregeln. Regeln kennen auch immer Ausnahmen. Regeln sind zu ändern, zu ersetzen, alles wahr. Und der Mensch kann nicht ohne Regeln leben. Es reichen nicht die Grundsätze. Die Grundsätze sind schon was, darum haben wir ja jetzt diese vier Mal über Tugend, über Haltungen geredet. Haltungen sind ja schon keine Normen, nicht? Ich meine auch, wir müssten, deswegen hat man ja die auch wiederentdeckt, berühmte Wiederentdeckung der Tugenden oder so seit einer geraumen Zeit, weil man festgestellt hat, Normen, die so abhängig sind von der bestimmten Kultur und wenn die Leute aus dieser Kultur herauskommen, aus Sizilien nach Hamburg und sonst wie, das funktioniert nicht mehr. Ich muss also stärker Haltungen vermitteln. Wer die Haltung für Fairness hat, haben gesagt, nee, dem muss ich jetzt nicht Normen der Gerechtigkeit vermitteln, sondern muss man mal gucken, wo das sind. Aber nochmal, die Prinzipien alleine reichen nicht. Und die Haltung alleine reicht auch nicht. Sondern wir brauchen eben, wie beim Sprachenlernen, auch Grammatik und Einzelregeln. Die ja dann irgendwelchen Wandel unterliegen. Mag ja alles sein und Auseinandersetzung. Aber es muss überhaupt was gesagt werden. Und es muss dem Wandel gegenüber auch Institutionen geben, die auf dem Alten beharren. Dann muss ich das irgendwie so zusammenschaukeln. Also erstmal die Institution, das ist das Wesen von Institutionen, dass sie schon da ist und war und Beati Possidenti ist, dass sie auch erstmal im Recht ist, dadurch, dass sie da ist. Und dann ist es das Recht der jungen Leute, daran herumzumäkeln und das zu durchbrechen und zu versuchen, zu ändern oder so, völlig wahr. Aber wenn die eine Hälfte völlig ausfällt, dann haben wir ja eben dieses Durcheinander, wo ich Ihnen völlig recht gebe, dass ich finde, dass ein Großteil, so jedenfalls der jungen Leute, die ich da kennenlerne und mit denen ich da zu tun habe und arbeite, kommen mir einfach verantwortlicher und vernünftiger vor als also die Erwachsenen. Ja, so ist es, ja. Ist wirklich bedauerlich, ja. Ja. Ja, eben. Ja, ja. Nee, das kann so nicht gehen. Das sehe ich auch, also vollkommen festgerannt auf den Seiten. Die Frage ist, wie kann man das, was kann man eben tun und nicht. Das Schlimme ist, dass, so sehe ich es jedenfalls, dass da eben zu viel an Vertrauen weg ist. Es ist gegenseitig nur Misstrauen da. Das heißt, man nimmt das, was der andere sagt, nicht ernst, sondern man denkt eher, das ist ja unsere Mentalität heute, was hat der damit vor? Zum Beispiel bei so simplen Dingen. Wenn so jemand eintritt, wenn die Frau Gerl eintritt für ein Diakonat der Frau, dann weiß ich, was die will und meint und die Sache ist klar. Aber ein großer Teil, die dafür eintreten, wollen ja nur den Fuß in der Tür haben, weil sie sagen, aha, das ist dann schon das Priestertum. Also fürchtet das also die, wieder das Amt ihrer, seinerseits und guckt da voller Misstrauen und ist deswegen überhaupt nicht bereit, überhaupt das zu überlegen. Und so herrschen hier auf beiden Seiten also diese Misstrauenseinstellungen, wo man auf den anderen gar nicht hinhört, was der wirklich meint, sondern man meint zu wissen, was der will. Und das finde ich besonders stark tatsächlich in unserer Kirche, also dieses Lagerdenken. Ich kriege das ja selber oft genug mit, weil ich mich ja bemühe, sowohl auf den Kirchentagen zu reden, wie etwa dann bei der Freude am Glauben da in Fulda oder so. Und rede an beiden Stellen und sage an beiden Stellen, wo ich meine, was ich da bemängeln soll oder so. Muss man sehen. Aber wo ich dann von so und so vielen Leuten erlebe und sage, aha, sie gehen dahin, dann laden die mich schon gar nicht mehr ein. Das ist also auch einer von dort. Manchmal reicht es nur, Ratzinger zu zitieren. Und dann kommt man bei manchen Leuten schon nicht mehr vor, in manchen Akademien. Es ist einfach so. Muss man einfach wissen. Nicht? Und das muss man abwägen. Manche werden sagen, nein, gut, dann nenne ich ihn nicht, dann komme ich wenigstens noch rein, ich nenne es und sage dann, na gut, habe auch so noch genug Arbeit. Das ist nicht der Punkt. Aber das ist tatsächlich, also finde ich ganz, also in unserer Kirche finde ich das besonders schlimm, also in Deutschland nochmal, dass es so gut wie gar kein vernünftig, sachliches, also Reden und Diskutieren gibt, so wie wir es jetzt hier miteinander reden, so, nicht? Sondern wo das gleich immer eingeordnet wird in bestimmtes Lager und nochmal, wie gesagt, auf beiden Seiten. Ich weiß, das ist schon Jahre her, da habe ich im katholischen Büro in Bonn, habe ich da was gesagt, da hatte nämlich der Döpfner, nein, nicht Döpfner, Höfner, hatte damals gesagt, also, dass Abtreibung Mord ist oder so. Ne? Wo ich gesagt habe, das geht doch nicht zu sagen Mord. Mord ist im Deutschen also definiert als Verdeckung einer Straftat und Heimtücke und dies und jenes. Man kann sagen Totschlag oder so, aber man kann nicht Mord sagen. Und dann haben die gleich gesagt, ja, aber jetzt hat er das gerade gesagt, jetzt kann man da nicht drüber reden. Da habe ich mir gedacht, aha, da sieht man es, wie gut, ich bin ein Philosoph und kein Politiker. Also es ist einfach eine andere Art von die Dinge angehen. Also damals schon so, wo man einfach das an so einzelnen Beispielen sieht. Nicht? Drum, machen wir vielleicht erstmal weiter ein Stück, weil das war ja, an sich war ja die Sexualität ja nur ein Punkt dabei. Es geht ja dann um andere Themen dabei auch. Das ist natürlich ein zentraler Punkt, das ist völlig klar. Also er hat da erst nochmal über die Jungfräulichkeit, haben wir damit eigentlich schon genug geredet, dass da so der Name fehlt und wo das hingehört, dass es da ja gibt, sich frei zu machen für, das führt dann ja in die Frage mit Opfer überhaupt, nicht, dass Opfer ja Hingabe heißt und nicht Zerstörung, wie die Leute immer unterstellen. Als nächstes führt er das Fasten an und sagt, dass Fasten also zur Heiterkeit des Herzens führt. Nun gut, das muss man im Moment nicht mehr reden, weil inzwischen fasten da alle möglichen Leute auch in der Fastenzeit und haben auch gemerkt, dass das irgendwie befreit und locker machen kann. Über den Tastsinn haben wir auch geredet. Schwierig ist zum Beispiel schon zu vermitteln mit der Demut, nicht? Was das eigentlich ist, die dort nochmal hingehört, wo Pieper sagt, sie ist verschwistert mit einer Hochgemutheit. Ich liebe da ja besonders eine Nachlassnotiz von Guardini zu diesem Thema, wo er sagt, also spricht von drei Stufen der Demut. Das ist ja ein bekanntes Thema, also in der Benediktregel sind 12 Stufen, wo das vorkommt, 12 Schritte, und Ignatius hat auch 3 Stufen der Demut. Guardini schreibt eben in einer Notiz, die dann erst im Nachlass da veröffentlicht worden ist, hier von der Akademie, sagt er, die erste Stufe ist, man muss sich ja nicht immer vorne hinstellen, auch andere Leute können was. Oder das ist eher eine Sache einfach des Stils und des guten Geschmacks. Man muss nicht meinen, man wäre in allem da der Beste und ohne einen ging es nicht oder so. Das ist so die erste Stufe, dass man das so vernünftig sieht und nicht immer meinen muss, die anderen reichen da sowieso nicht ran. An zweiter Stelle, sagt er, soll man sich nicht mit anderen vergleichen, sondern mit der Wahrheit, dem Guten. Religiös würde man sagen, mit Christus oder so. Und dann sieht man, dass man eigentlich dem gegenüber eben nichts ist oder so. Dass hier was anderes auftaucht, auch dort taucht nicht auf, dass man dann sagen muss, man buckelt da oder so etwas. Sondern einfach zu sehen, dass man da alles von dort her bekommt und dass man das sowieso nicht zurückgeben kann. Und alles, das man gibt, kriegt man nochmal geschenkt oder so. All die Sachen, die dort hineingehören. Und dann kommt die dritte Stufe, sagt die dritte Stufe, ist die Wucht, mit der sich das Göttliche ins Endliche hinabwirft. Diese Dimension, also eben die Menschwerdung, diese Liebe zu den Kleinen und den Armen oder so, die ja eine ganz wichtige Bestimmung bei Jesus ist, die dort immer wieder auftaucht. Und Jesus tut ja auch hier nur, was sein Vater getan hat. Nicht? Denn Schöpfung selber ist das ja schon, wie ich immer betone, gegen Leibniz. Leibniz, der meint, das sei die beste der möglichen Welten, in der wir hier leben. Nicht? Das würde also heißen, wir sind die besten möglichen Menschen, die leben, nicht? Wenn ich den Leibniz ernst nehme. Und das ist ja nun wirklich ein Schmarrn. Sondern ist doch klar, dass es so wenig die beste Welt gibt, wie es die größte Zahl gibt. Sondern zu jeder Zahl n gibt es n plus 1. Zu jeder Welt mit ihren heiligen und frommen Leuten und guten Leuten und netten Leuten oder so, kann es immer noch eine Welt geben, wo die Leute frömmer, netter sind und weiser. Warum denn nicht? Das heißt, bessere als uns gibt es doch allemal. Also Gott hat uns doch nicht geschaffen, weil wir die Besten sind. Und ich behaupte, dass auch Liebe ja nicht unterwegs ist zum besten Menschen, sondern eine Antwort auf diesen guten Menschen, die hier auf mich zukommt. Und dann wäre ich ja ewig am Vergleichen, wo kommt man denn da hin? Das ist genau nicht Liebe. Da heißt es daran, darum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht doch was Besseres findet. Ne? Das ist dann genau diese Formel, die heute also so weitgehend herrscht. Die ist aber gerade nicht gemeint, sondern der Mensch, mit dem man sich dann findet, das ist eben meine Frau und nicht die Beste der Welt. Was soll das heißen? Hier gibt es überhaupt keinen Vergleich. Das ist ohnehin unvergleichlich. Nee? Was soll das sein? Also, dass ich das wirklich wegnehme und das nicht auftauchen lasse. Also bessere als uns gibt es immer. Lieben heißt Ja sagen zu dem, wozu ich Ja sage. Und da sind wir die Ärmeren und die Kleineren als andere, die es noch gibt. Also tatsächlich ist Schöpfung selber schon ein Wunsch und ein Leben zum Kleinen und zum Endlichen. Und das vollzieht Jesus nur noch mal neu. Und das ist dann diese ganze merkwürdige Exzentrik der biblischen Heilsgeschichte, dass das auf der Erde losgeht und was ist die Erde im Weltall? Und dann auf der Erde, was ist Palästina auf der Erde? Und was ist in Palästina, Nazareth, wo noch nie was Anständiges herkam? Und so weiter. Also es ist dermaßen was aus der Ecke, nicht? In allem. Von wegen Mitte. Das muss man sich einfach nur klar machen. Und das drückt er so aus und sagt, das ist also diese Demut Gottes, die sich hier jetzt herabwirft ins Endliche. Und das auf sich nimmt. Und wo das eben dann ein Stück weit nachzuvollziehen wäre und mit hineingenommen sind. Und dafür hatten die Alten das Wort Magnanimitas, Großherzigkeit. Nicht, dass hier das nochmal auftaucht und gegeben werde, diese innere Haltung, die hineinkommt. Und in dem Zusammenhang spricht dann Pieper auch nochmal, was ich beim letzten Mal schon angesprochen hatte, nochmal von der Zornkraft. Das hatten wir ja schon berührt, dass ich sage, dass Thomas sagt, ich brauche unter Umständen den Zorn, um meine Abhängigkeiten zu lösen, um meine Bequemlichkeit auf Trab zu bringen, dass ich da einen vernünftigen Zorn auf mich selber brauche oder auf anderes hin. Also Zirnkraft ist die Kraft, Widriges anzugreifen, die dorthin gehört. Also natürlich kein Jähzorn, keine Verbitterung, keine Rachsucht, sondern dieser wirkliche Kraft und auch affektive Kraft, sich zu wenden gegen. Und dann spricht er eigens von der Zucht des Sehens. Die Frage ist, ob das also überhaupt noch heute da ist oder existiert, dass es einem dort nicht um die Wahrheit geht, sondern eben um das, was Neugier heißt. Und wo eben die Alten einen Unterschied gemacht haben zwischen der Curiositas und der Studiositas. Also die Studiositas ist der Eifer zur Entdeckung der Wahrheit und der verborgenen Kostbarkeiten der Natur. Da zitieren die immer irgend so einen Vers aus der Weisheit, jedenfalls steht es in der Weisheitsliteratur, ich weiß nicht, über ein Buch der Weisheit, wo gesagt wird, es ist die Sache Gottes, die Geheimnisse zu verbergen und es ist die Sache des Königs, sie aufzudecken. Also dieser Gedanke, dass da überall Ostereier versteckt sind und dass Wissenschaft auch dafür da sein kann, sowas zu entdecken und dass Gott sich freut, wenn wir da wieder was rausgekriegt haben. Sowas kann man so im Talmud dann so lesen, auch solche Dinge. Nicht? Das wäre so eine Dimension. Und unabhängig davon gibt es jetzt die einfache Curiositas. Ich will einfach wissen um des Wissens willen. Wahrscheinlich will man oft deswegen wissen, weil man weglaufen will vor dem, woran man eigentlich denken sollte und sich kümmern sollte. Das behandelt dann auch Heidegger in Sein und Zeit, also das Gerede und das Mann oder so. Und die von dort her so die Neuerungssucht, die eigentlich vor dem ausweicht, dem man sich eigentlich zu stellen hätte. Also es ist eher ein Fluchtcharakter, die es dann hat. Für die Alten, die denken dann immer noch mal auch an die Zauberei und sagen, das soll man nicht lernen oder so können, weil das war ja für die eine Realität, dass es sowas gab und das dürfe man nicht tun, wo das dort hingehört. Aber also eine Zucht des Sehens, wo der Balthasar sagt, der Liebende will Verschiedenes gar nicht sehen, nicht weil er blind ist, sondern weil er seine Augen woanders hat. Sammlung gehört auf jeden Fall dazu. Du ist ein Wort der Sammlung. Nicht? Du heißt, ich, Buba ist ein, das Du füllt fugenlos den Himmelskreis. Du heißt unabgelenkt auf jemanden etwas zugehen und eben nicht rechts und links gucken. Sodass also diese Zerstreutheit da weg müsste, sondern dass man das, was man tut, wirklich täte, was dort hineingehört. Und diese Sammlung, die liefe ja darauf hinaus, dass ich wirklich an etwas dranbleibe. Nicht? Weil sich Dinge erst auf bei längerem Hinschauen erschließen. Also da gibt es ja noch einen engen Zusammenhang von Zeit und Reifung. Die Simone Weil, die schreibt das, gehörten somit zu ihren glücklichsten Tagen in ihrem kurzen Leben, dass sie da so eine Woche in Italien war, wo sie schreibt, dass sie stundenlang vor irgendwelchen Bildern gestanden hat in den Offizien, die sich dann erst erschließen und auftun und nicht, wenn man einfach so hinguckt, sondern wo man dann länger bleiben müsste, um das zu tun. Und die Zuchtmaß laufen ja dann bei Pieper hinaus auf einen Vers vom Konrad Weiß, den hat er ja sehr geschätzt, das ist ein Münchner Dichter hier, der sonst nicht allzu viel bekannt ist. Ich finde ihn also auch zu denen, die ihn ungemein eindrucksvoll finden. Und er hat ein Gedicht gemacht über die Flucht nach Ägypten. Also der Josef hat so seine Sorgen und die Frage ist, wie kann er das Kind retten? Und dann hört jede Strophe mit einer Zeile auf, wo Maria gemeint ist. Und da heißt es, kummerlos steht die im Hoffen unerschrockene Rose offen. Und damit schließt dann auch das Viergespann am Schluss. Ich meine, müsste in Ihrer Ausgabe auch da am Schluss stehen, glaube ich, oder? Oder war das nur in der Sonderausgabe? Nicht? Ich meine, also so schließt er. Nicht? Also dieser Vers, der kommt, also das sind mehrere Strophen, ich glaube 10, also ein ziemlich langes Gedicht und jede Strophe hört dann immer mit dieser Doppelzeile auf, kummerlos steht die im Hoffen unerschrockene Rose offen. Kummerlos, also man kümmert sich nicht, es gibt Schmerzen, es gibt Sorgen, das war aber irgendwie steckt da auch nochmal so dieses Vertrauen drin und im Hoffen unerschrocken, trotz allem, was ich da so getan habe, dass das eigentlich dort hingehören würde. Das heißt, der Gegenbegriff ist, dass ich nicht hoffe, sodass ich denke, was ich heute nicht kriege, ist dann weg. Und das ist ja die Sprache des Verführers. So jung kommen wir nicht mehr zusammen, heute ist heute, jetzt machen wir einen drauf oder so. Ne? Also dieses Jetzt. Und dagegen wendet sich ja dann im Blick auf die Zeit zum Beispiel die Jenny in Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, wo da auch der eine Galan ihr sagt, also jung kommen wir nicht mehr zusammen. Und dann sagt sie, langsam, sagt sie, der Mensch, der täglich älter wird, da wird nicht nach Liebe gefragt, der Mensch ist kein Tier. Also genau dieser Gedanke, dass hier, deswegen sage ich ja, ist ja eine meiner Definitionen von Gewissen, das Vermögen des zweiten Futurs. Heute den Abend habe ich vor mir oder die Nacht? Was habe ich morgen mir und jemand anderem verpasst, wo eine Vergangenheit, mit der er oder sie jetzt leben muss? Also während der Verführer sagt, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, heute ist heute und einfach so, nicht? Wird hier gesagt, nein, es gibt einen Morgen und einen Übermorgen. Und wie sieht es von dort aus? Wenn man wirklich nicht weiß, was man tun soll, dann sollte man sich tatsächlich überlegen, was man auf dem Totenbett wünschen wird, getan zu haben. In der Regel ist das dann richtig. Also dieses Vermögen des zweiten Futurs. Wenn das damit hineinkommt. Man muss also irgendwoher, auch wenn man jünger ist, also versuchen, diesen Ausgriff der Zeit zu machen. Man darf sich nicht zurückdrängen lassen, wie im Zorn und in der Gier oder so, wo alles zusammenschrumpft auf das Jetzt. Eins oder alles, nur das. Und sondern, dass ich das hineinstelle in das Gesamte des Lebens oder so. Ich meine, das wären zum Beispiel solche Hilfen, die man da im Auge zu haben hätte. Und da finde ich, also gerade die Hoffnung, ganz wichtiger Punkt, denn darauf verweist zum Beispiel ja auch Paulus zitiert in einem der Korintherbriefe, und das steht ja im Weisheitsbuch, wo es da ist, denen, die da keine Hoffnung haben, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ne, als Bild für die Verzweiflung. Es gibt sowieso kein Morgen, das kommt nicht, und was wir heute nicht mitgenommen haben, das fehlt uns dann. Und so wird ja dann auch in der sogenannten Lebensklugheit geredet. Nicht? Dann wird dann da gesagt, ja, was am meisten, was bereuen Sie am meisten? Die Versuchungen, denen ich nicht nachgegeben habe. Nicht? Und so wie die Sprüche dann da heißen. Nicht? Das ist also gerade nicht auf die richtige Form. Wenn dann natürlich einer bloß aus Bequemlichkeit und Ängstlichkeit es gelassen hat, dann geschieht es ihm recht. Nicht? Das ist gerade nicht gemeint. Sondern gemeint ist natürlich ein verantwortliches Nein, um nicht zu sagen, ein liebevolles Nein, im Blick auf oder so, dann ist es auch nicht zu bereuen. Das ist ja das ganze Problem bei der Sache, dass wir ja oft nur aus Bequemlichkeit und Ängstlichkeit anständig sind, also uns anständig verhalten, sagen wir mal so, nicht anständig sind, sondern uns anständig verhalten, sodass umgekehrt, also Leute, die sich nicht anständig verhalten, einfach bloß mutiger und viver sind und sonst gar nichts. Wir haben denen nichts voraus, außer unserer Bequemlichkeit und Ängstlichkeit, nicht? Das muss man ja auch nochmal sehen. Aber das ist, finde ich, wirklich ein guter Schluss und verweist dann eigentlich schon dann auf die sogenannten göttlichen Tugenden auch. Nicht? Wenn man das so sieht und sagt, also in diesem unverdrossenen und einfach festhaltenden Hoffen, dass das hier hingehört. Dass das gegeben ist, wo das dann gelebt werden kann. Und dann gibt es da eine neue Form eben von Kummerlosigkeit auch. Unerschrockenheit gehört dazu. Ich finde das schön, wie er das da dichtet an der Stelle. Ja, das ist das, was ich so von mir aus sage. Sie können, wir können noch diskutieren. Über dies oder anderes. Er hat sich drum bemüht, ja. Das, mehr können wir nicht. Eben, so ist er sehr hoch. Aber mein Bild ist ja, habe ich ja glaube ich auch schon öfter angesprochen, weil man mir das oft sagt, also das sind ja alles so Wolkenschlösser und idealistische Träume. Sage ich, nein, ich rede nur vom Schwarzen inmitten der Scheibe. Wenn ich da nicht drauf ziele, kann ich noch nicht mal vorbeischießen. Klingt zwar komisch, ist aber so, nicht? Und wann trifft man schon ins Schwarze? Aber nichts hindert mich dran, wenn es eben wieder ganz daneben ging, den nächsten Pfeil aufzulegen und wieder nicht in die Gegend, sondern wirklich aufs Schwarze zu zielen. Was daraus wird, muss man sehen. Jedenfalls können wir nicht warten, also können wir es nicht damit leben, dass wir nur Heilige predigen lassen. Davon haben wir zu wenig. Also muss ich reden. Zum Beispiel. Oder jeder von uns. Das ist, klar steht man dann immer noch mal blöd da. Das ist ja schon einer der Gründe mit. Ich entsinne mich deswegen, dass der C.S. Lewis sein Buch über den Schmerz extra damit anfängt, dass er so eine Vorbemerkung gemacht hat, gesagt, jetzt sollen die Leute nicht denken, ich sei so unerschrocken oder könnte Schmerz aushalten oder so. Das klingt vielleicht so, sagt er. Aber ich bin der Erste, der da wegrennt, sondern hier geht es ja nur darum, ich soll ja drüber schreiben. Das muss man extra dazu sagen. Ja, bemüht hat er sich da schon. Das ist schon wahr. Und hatte seine Fehler und seine Grenzen, wie eben jeder von uns. Und seinen westfälischen Dickkopf, mit dem er sich das auch so durchgesetzt hat und so. Und vor allen Dingen, ich habe ihn ja erst im Alter kennengelernt, dann hat er natürlich auch nicht mehr groß diskutieren wollen. Wenn ich auch so Fragen an ihn hatte und sage, wie ist denn das da eigentlich genau mit dem unausdringbaren Licht oder mit diesem oder jenem, wo er dann gesagt hat, ja, das ist jetzt halt so, nicht? Das gehört dann auch nochmal dazu.
Kommt der Quartini jetzt noch im Herbst?
Jetzt, ich setze damit den göttlichen Tugenden nicht fort, sondern die kommen andermal. Ich fange also dann mit dem Guardini an im Sommer jetzt. Und will dann ja den Louis nehmen, also die beiden, denke ich, erstmal. Den Louis, obwohl den Louis verschiebe ich vielleicht auch auf den Winter, denn gestorben ist er ja im November, 22. November. Am selben Tag wie Kennedy, deswegen ging das auch so unter, die Ermordung Kennedys waren am selben Tag. Und am selben Tag ist noch der Aldous Huxley gestorben, also der von der Brave New World. Und die anderen Bücher. Die drei sind zugleich gestorben. Da gibt es auch Kollegen in Amerika, der Kreeft, das ist ein Laientheologe, der hat einen sehr schönen Dreigespräch zwischen den Dreien geschrieben. Also den Kennedy, den Lewis und eben den Huxley. Das eine eben so ein Liberaler, den Kennedy, und den Lewis eben etwas konservativer so in seiner Linie. Und dann eben der Huxley so esoterisch oder so herum. Und das ist reizvoll zu lesen. Gibt es nicht auf Deutsch, aber so, das Buch, müsste man, also Kreeft heißt der, Kreeft. Der Autor, der hat überhaupt eine Menge Sachen geschrieben, so zu allem Möglichen. Und zu Louis noch öfter was. Ah ja, die Termine habe ich auch. Jetzt eben, hier haben wir jetzt keine Tafel. Die kann ich Ihnen aber gern sagen. Wie? Ich hatte sie schon mal hingeschrieben, aber ich war ja auch gebeten worden, das nochmal zu tun. Deswegen habe ich es auch wirklich eingesteckt. Also es geht los am 19. April. 19. und 20. April ist das erste Wochenende. Und dann 3. und 4. Mai. Dann kommt ein großer Sprung. Und dann ist es wieder 24., 25. Mai. Und dann nochmal der 14., 15. Juni. Dann müssten das die 6 sein. Sind es nicht. Was habe ich denn jetzt ausgelassen?
28.
Juni.
Na. 28.06. als nächstes.
Sind Sie, der fehlt hier. Das ist sehr schön. Also jetzt gucke ich nochmal hin. Also es hatte losgegangen am 19. 20. April. Das war Nummer 1. Dann 2 war 3. 4. Mai. 4 war 24. 25. Mai. Das erste war 19. 20. April. Das zweite war 3. 4. Mai. Das dritte ist jetzt 24. 25. Mai, oder?
Ja.
Dann kommt 14. 15. Juni. Und jetzt fehlt dann offenbar, so sagen Sie, der 28. 29.
Nee, 5. 6. Juli war doch da.
Ja, nee, wir sind noch im Juni, dass im Juni noch eins mehr dran ist. Davon
das
reden
war
wir jetzt.
28. 29.
Ja, eben. Und der steht hier bei mir, den habe ich da vergessen. Denn im
5. 7.
Denn im, da ist es jetzt nur noch 5. und 6. Juli als letztes. Dann sind es 6.
Ja.
Nicht? Das eine muss ich also gleich dazu malen, wieso fehlt das wieder? Also ist es überhaupt jedes Mal, wenn ich eine Datei von mir aufrufe im PC, finde ich immer noch wieder einen Druckfehler, also einen Tippfehler. Man denkt, ich hätte das doch jetzt etwas fort, aber da hilft auch nur die Demut. Da mangelt es. So, also wenn wir gucken, Mai, Juni war das, wo das noch dazu kommt. 28. Und da muss ich gucken, ob das auch bei mir auf der Homepage so steht und auch mit der Kanzlerin so ausgemacht ist. Aber warum sollte das nicht sein? Dass ich das hier vergessen habe. Okay. Ja, dann wünsche ich Ihnen, soweit wir uns morgen nicht noch sehen, Ihnen also eine gute Zeit bis zum, so Gott will, zum April, nicht? Danke sehr. Und morgen, wie gesagt, probieren wir es wieder oben. Ah ja, und Sie brauchen wieder die Unterschrift. Heute haben wir den 25.